Ja, das tun wir. Das tun wir gern. Das tun wir aus Überzeugung. Das tun wir auch ganz bewusst an diesem Tag, dich loben, deinen wunderbaren großen Namen in die Mitte stellen, staunen über diesem Wunder, dass du uns Glauben geschenkt hast und dass wir ein Stückchen Anteil haben dürfen, dass diese Geschichte des Glaubens weitergeht. Wir danken dir dafür, wir ehren dich und bitten dich auch für diese dritte Einheit, um einen klaren Kopf, um ein offenes Herz, um Worte von dir, die Wirkung deines Geistes und danken dir, dass du selbst, unser gekreuzigter, unser auferstandener Herr, hier in unserer Mitte bist. Wir beten dich an. Amen.
Ich habe noch eine offene Frage von vor der Pause mit der potenziellen Dauereinwand, dass Gott unsere Methoden wirkt und es nur auf Vertrauen auf ihn ankommt, habe ich versprochen, dass ich es anders sehe. Und weil ihr ja wirklich so unglaublich gute Studentinnen und Studenten seid, führe ich ein Fremdwort ein. Das müssen alle meine Studis lernen. Theonome Reziprozität. Etwas, was reziprok ist, ist eine Wechselwirkung. Es ist also eine Wechselwirkung zwischen Gottes Handeln und menschlichem Handeln. Es ist nicht entweder handelt Gott oder der Mensch handelt, sondern es gibt eine Wechselwirkung von menschlichem Handeln und Gottes Handeln. Gott handelt so, dass er durch Menschen wirkt und mit Menschen wirkt und in allem drin wirkt. Das heißt reziprok. Ich rechne also nicht mit entweder oder, entweder Gott oder der Mensch, sondern mit sowohl als auch. Gott handelt, indem wir handeln. Gott verbindet sich mit unserem Handeln. Das heißt reziprok, Reziprozität. Und theonom, wir kennen autonom, oder? Autonom heißt sich selbst Gesetz sein oder selbst etwas setzen. Autonom heißt also selbstbestimmt. Theonom heißt von Gott bestimmt. Das heißt, wie diese Wechselwirkung aussieht, bestimmt Gott, nicht ich. Gott verbindet sich mit meinem Handeln nicht deshalb, weil mein Handeln so gut ist, sondern weil er es möchte. Es steht in Gottes Freiheit. Es gibt nichts, womit ich Gott zwingen kann, zu handeln. Es ist nicht autonom, nicht ich bestimme es. Es ist theonom. Es ist also, wenn man es auf Deutsch übersetzt, eine gottgesetzte Wechselwirkung. Und mit diesem Modell oder mit diesem Denkmuster lebe ich als Christ. Das heißt, ich erwarte, dass Gott in und durch mich wirkt. Ich erwarte also Gottes Wirken nicht dann, wenn ich nichts mehr tue, sondern gerade dann, wenn ich etwas tue. Und ich vertraue darauf, dass Gott sich mit meinem Handeln verbindet. Und deshalb reiße ich die Dinge nicht auseinander. Soll ich beten oder planen? Sondern ich plane betend und ich bete planend. Soll ich Konzepte machen oder in den Tag hineingehen? Ich mache Konzepte und bin frei, mich davon wieder zu lösen. Soll ich mir Mühe geben, rhetorisch das Evangelium gut zu verkünden oder soll ich extra rhetorisch schlecht sein, so nach dem Motto, wenn ich ganz langweilig vom Evangelium rede und es Wirkung erzielt, dann ist es sicher der Heilige Geist. Also so ähnlich, oder? Das wäre ja das wäre, wenn ich es auseinanderreiße. Und ich vertraue darauf, dass Gott meine Gaben, auch meine rhetorischen Gaben, nutzt und sich damit verbindet. Ich vertraue also darauf, dass Gott sich mit meinem Handeln verbindet. Ja, ich weiß, mein Handeln ist total wertlos, wenn nicht der Heilige Geist kommt. Das gilt für alles. Mein Beten ist wertlos, wenn nicht der Heilige Geist es vor Gott bringt. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt. Römer 8. Der Heilige Geist vertritt uns. Auch beim Beten haben wir den Heiligen Geist nötig, wir haben ihn nötig beim Loben. Wenn nicht Gott unseren Mund öffnet, kommt da nichts Gescheites raus. Wenn nicht Gott an unserem Herz wirkt, dann ist aller Lobpreis vergeblich. Wenn nicht Gott wirkt in meiner Lehrtätigkeit, dann ist alles Lehren vergeblich. Wenn nicht Gott wirkt in meinen Gesprächen, wenn nicht Gott wirkt in meiner Tätigkeit, dann ist alles Lehren vergeblich. Wenn nicht Gott wirkt in meinen Gesprächen, wenn nicht Gott wirkt in meinem Schweigen, in meinen Worten, in meinem Nichthandeln, in allem erwarte ich Gottes Wirken. Und deshalb führt das für mich so zu einer Art engagierter Gelassenheit oder zu einem gelassenen Engagement. Kann man sagen, ich kann Vollgas geben im Vertrauen auf Gott. Ich kann meine Gaben voll in den Dienst von Gott einsetzen und weiß dennoch, ich kann die Frucht ihm überlassen. Ich kann das Ergebnis ihm überlassen. Und ich muss mich nicht beurteilen nach meinem Tageserfolg. So, das ist ungefähr das Muster. Und für alle, die das noch nicht verstanden haben, ich stelle mir Gott vor wie eine Mutter in der Küche, die einen Kuchen backt. Und ich darf das kleine Kind sein, das mitbacken darf. Haben das Mütter schon mal gemacht, mit kleinen Kindern backen? Wie backen eigentlich die kleinen Kinder genau? Furchtbar, oder? Schlemmerei, Schlemmerei, Schmiererei, aber nichts von Backen, oder? Und am Ende kommt aus dem Backofen ein wunderbarer Kuchen. Und Papa kommt nach Hause und ich darf sagen, Papa, ich habe einen Kuchen gebacken. Und keine gute Mutter sagt, nein, nein, Stefan, du hast gar nichts gebacken, du hast nur geschmiert und geschlemmt. Sondern alle freuen sich, dass ich mitbacken. Für mich heißt das, Gott lässt mich in der himmlischen Küche mitbacken. Und manches ist nur eine Schmiererei. Und manchmal bilde ich mir viel zu viel ein auf das, was aus dem Ofen rauskommt. Aber Gott lässt mich mitbacken. Und es ist nicht entweder er oder ich, sondern wir gemeinsam. Wir sind ein tolles Team, finde ich. So, das wäre meine Antwort. Ist das nachvollziehbar? Und das alles heißt im Fremdwort Theonome Reziprozität. Wenn man das morgen noch weiß, darf man sich an die STH anmelden zum Studium. Ich gehe dann am Ende nochmals auf die weiteren Fragen ein. Jetzt also neue Wege gestalten. Das ist die neue Brücke, die gebaut wurde dann in Honduras, damit es wieder gelingt, am richtigen Ort eine Brücke zu haben. Die neue Holuteca Bridge, solche brauchen wir. Und diese neuen Brücken haben wesentlich zu tun mit dem, was hier dargestellt ist, mit den offenen Türen. Es geht also darum, dass es offene Türen gibt in diesem Haus. Wir haben über sozusagen den Kontrast gesprochen zwischen dem Feuer des Glaubens und der kalten Winterlandschaft. Und das Bindeglied dazwischen sind gewissermaßen die offenen Türen. Also natürlich wäre es manchmal bequem, die zu schließen, dann hat man mit der kalten Winterlandschaft nichts zu tun. Aber dann wird die Winterlandschaft auch nie voller Glanz. Und wenn wir möchten, dass die Welt voller Glanz wird, dann müssen die Türen offen stehen, damit der Glanz raus kann und damit Menschen hineinkommen können. Und deshalb ist das eine Doppelbewegung. Die Türen erlauben es, dass wir hingehen zu den Mitmenschen und dass Mitmenschen hinzukommen können. Und ich möchte versuchen, hier in ganz kurzen Zügen einige sozusagen Stichworte zu nennen, exemplarisch zu zeigen, was das heißen kann. Und beim Hinzukommen nenne ich das prozessfreundlich evangelisieren und beim Hingehen nenne ich es missionale Jüngerschaft. Und das sind die beiden Teile, über die wir heute Nachmittag noch sprechen, exemplarisch, und dann werden wir am Ende nochmals etwas Zeit haben für Fragen. Zunächst zum prozessfreundlichen Evangelisieren. Was meine ich damit? In einer Kultur, in die sehr christentümlich geprägt ist, kann man momentorientiert evangelisieren. Menschen bringen ein großes Vorwissen mit. Das heißt, sie können in kürzester Zeit zum Glauben kommen. Instant-Bekehrung gewissermaßen. Wir haben dieses Beispiel auch in der Bibel, nämlich im Pfingstereignis, als 5000 Juden zum Glauben gekommen waren. Wie hoch war etwa der religiöse Grundwasserspiegel der Juden? Ultra hoch, oder? Im Prinzip ein Jude, der braucht alles Wissen mit, was er braucht. Und wenn dann sozusagen der 20er noch runtergeht, versteht man das? Wenn die Münze fällt, wenn der Groschen fällt, dass Jesus der Messias ist, dann sortiert sich sofort alles aus. Weil man bringt sozusagen das ganze Arsenal mit. Sobald man versteht, dass Jesus der Messias ist, dann kann man damit arbeiten. Deshalb konnten die 0, nichts zum Glauben kommen. Das ist momentorientiertes Evangelisieren. Und das ist hervorragend für Menschen, die schon gut vorbereitet sind und schon viel mitbringen. Prozessorientiertes Evangelisieren entdecken wir in der Bibel in der Heidenmission. Dort braucht es eine längere Zeit. Dort konnte Petrus nicht nur einmal predigen. Dort musste Paulus manchmal Jahre an einem Ort verbringen, um wirksam zu sein. Das ist prozessorientiertes Evangelisieren, weil die Menschen einen geringeren religiösen Grundwasserspiegel hatten, weniger Vorwissen mitgebracht haben und daher einen längeren Anfahrtsweg hatten, um zum Glauben zu kommen, und dass zum Glauben kommen eher ein Prozess ist als eine momentane Entscheidung. Abgebildet ist das in der Literatur in der sogenannten Engelskala. Die heißt nicht Engelskala, weil es etwas mit den Engeln zu tun hat, sondern weil sie von einem Missiologen stammt, der Herr Engel heißt. Und dieser Missiologe hat diese Engelskala entwickelt. Und dieser Skala geht es darum, um zu beschreiben, dass Menschen unterschiedlich weit entfernt sind von ihrem Zeitpunkt des in den Bund mit Gott Tretens. Null wäre auf dieser Skala sozusagen der Moment, wo ich vom Nichtchristen zum Christen werde. Der Übergang von der Finsternis ins Licht. Minus 10 sind Menschen, die weit weg sind vom Glauben, und die Skala geht dann weiter in einen jüngerschaftlichen Prozess hinein bis plus 4. Da gibt es dann unterschiedliche Abwandlungen. Aber die Logik ist, nicht alle Menschen bringen den gleichen religiösen Grundwasserspiegel mit. Hier hat man praktisch keinen religiösen Grundwasserspiegel, hier einen sehr hohen. Bei Menschen, die einen sehr hohen religiösen Grundwasserspiegel mitbringen, kann man in kürzester Zeit Menschen zur Umkehr rufen und eine Bekehrung erfahren. Natürlich kann Gott auch an Menschen, die auf minus 10 sind, Wunder tun und es sofort tun. Ich spreche jetzt vom Normalfall, vom christlichen Normalfall, und das heißt, dass Menschen längere Zeit benötigen. Und das wichtige Stichwort, das wir mitnehmen müssen, ist, wir brauchen missionarische Geduld. Es ist nicht ein Moment, es ist ein Weg, den man geht. Ein langer Weg, der zum Glauben führt, von einer gleichgültigen Haltung, bis man dann in den Bund mit Gott tritt. In gewisser Weise kann man das mit einer Liebesgeschichte vergleichen. Wer von euch ist verheiratet? Bei wem hat die Beziehung mit der Heirat begonnen? Das sind nicht so viele. Also ihr habt nicht zuerst geheiratet. Ihr hattet eine Vorgeschichte. Ist doch unnötig, oder? Ist doch unnötig. Ist schön. Ja. Und jetzt glaube ich, dass Menschen genau eine solche Vorgeschichte benötigen, bis sie mit Jesus verheiratet sind. Und man kann die Umkehr gewissermaßen oder den Weg zum Glauben wie eine Liebesgeschichte begreifen. Es braucht sozusagen einen Ort des Datings, wo man überhaupt mit Jesus in Kontakt kommt, ihn vielleicht faszinierend findet und denkt, das könnte noch eine interessante Person sein. So ging es ja auch uns mal in den Liebesgeschichten. Das könnte noch eine interessante Person sein. Und dann braucht es sozusagen eine Art Kennenlernphase, in der man sich weiß, worauf würde ich mich einlassen, wenn? Und das ist ja auch noch eine spannende Phase, die ist auch ergebnisoffen, die muss nicht unbedingt zu einer Ehe führen, das ist ja eine ergebnisoffene Phase. Und irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, ich heirate dich, ich schließe den Bund mit dir. Aber den Bundesschluss ist ein Weg vorangegangen. Die Taufe wäre das Zeichen dieses Bundesschlusses in der christlichen Tradition, dass ich in den Bund mit Gott trete, so wie ich öffentlich in den Bund mit einem Ehepartner trete durch die Hochzeit. Wäre das mit der Taufe vergleichbar? Und ich glaube, das Evangelisieren muss also sozusagen Liebesgeschichte orientiert sein. Was könnte das bedeuten? Das bedeutet, in einer Gemeinde braucht es Orte für niederschwellige Begegnungen, wo man überhaupt in Kontakt kommt und weiß, da gibt es jemanden. Niederschwellige Begegnungen. Es braucht eine Kennenlernphase, in der man mehr Informationen über den Glauben erhält. Es braucht so etwas wie eine Entscheidungsphase, in der eine Klarheit entsteht, ob man in den Bund mit Gott treten will oder nicht. Seht, das ist wie bei der Liebe. Die Liebe ist etwas trügerisch, verheiratet sein nicht so. Also bist du verheiratet, das gibt eigentlich nur eine eindeutige Antwort. Das gibt nicht so entweder oder, sondern das ist sozusagen eine Klarheit. Die Liebe, die kann mal an einem Tag etwas stärker sein, an einem anderen Tag etwas schwächer sein, aber die Heirat ist sozusagen die Klarheit, der Bund, weil der Klarheit schafft, die Verbindung ist da und auf dieser Verbindung kann dann die Liebe mal stärker, mal schwächer sein und zum Glück immer wieder neu aufblühen. Und bei Jesus ist das nicht anders, im Glauben ist es nicht anders. In den Bund mit Gott hineinkommen, hineingenommen sein ist sowas wie die Ehe. Das ist das Eindeutige. Und die Beziehungsstärke in meinem Glauben, das kann dann schwanken. Aber dass ich mit Gott im Bund bin und dass er mich in seinen Bund mit hineingenommen hat, das ist das Eindeutige. Und da gibt es sozusagen eine Vorbundesphase, und eine Nachbundesphase, die Nachbundesphase wäre dann die Wachstumsphase, die Jüngerschaftsphase. In meiner Gemeindeberatung arbeite ich mit einem solchen Modell, dann hänge ich das auf Flipcharts auf und ich lade die Gemeindeleitungsglieder oder die Gemeindeglieder ein, mal zu notieren, was für Angebote man in den Gemeinden hat für welche Phase. Und das ist hochinteressant, weil die Gemeinden sehr unterschiedlich sind. Es gibt manche Gemeinden, die haben super Angebote in der Begegnungsphase. Die haben ganz viele Kontakte zu den Mitmenschen, niederschwellige Angebote, ein großes Beziehungsnetz, aber sie zögern und sind nicht mutig, das sozusagen zu challengen, dass es einen Schritt weitergeht. Umgekehrt begegnen mir auch Gemeinden, die haben super Entscheidungsvarianten. Die bieten jedes Jahr eine Evangelisation an mit super Entscheidungsvarianten, aber die haben keine Begegnungszonen, deshalb kommen nur die Christen an die Evangelisation und bekehren sich dann vielleicht nochmals. So, und das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, der hier erfolgt. Also kann man als Gemeinde auch mal einen nüchternen Blick bringen, wie stark sind wir in welchen Phasen? In der Gemeinde, in der ich bin, ist es beispielsweise so, wir sind sehr stark in der Begegnung. Wir sind ganz schwach in der Kennenlernen- und Entscheidungsphase. Das wurde jetzt deutlich. Jetzt arbeiten wir daran, dass wir hier deutlicher werden. Ich hatte ein Pausengespräch von einer Gemeinde, die hat jetzt stark in der Kennenlernphase, Alpha-Kurs oder so ähnlich, Menschen, die darin kommen, schwach in der Entscheidungsphase. Die Menschen sind zwar im Alpha-Kurs, kommen aber nicht zum Glauben. Das sind ganz typische Phänomene. Ihr seid nicht allein, wenn es euch so geht. Selten ist eine Gemeinde komplett ausgeglichen, dass alles gleich stark ist. Und die Logik ist, man kann dort, wo man stark ist, ansetzen und von dort aus weiterbauen. Und wenn man das gewissermaßen dieses dicke Brett mal durchbohrt des missionarischen Gemeindeaufbaus, dann kann man es auf folgende Elemente reduzieren, die eine missionsfreundliche Gemeinde aufzeichnen. In der Begegnungsphase Orte für niederschwellige Kontaktmöglichkeiten. Das kann entweder im persönlichen Bereich sein, das muss nicht mal im Gemeindebereich sein. Es bedeutet einfach, dass es Menschen gibt, die noch nicht an Jesus glauben, die Begegnung haben mit Menschen, die an Jesus glauben und etwas vom Glanz verspüren können, die Chance haben, der da rauskommt. Das kann auf ganz vielfältige Weisen geschehen, aber wenn es nicht erfolgt, dann wird auch der nächste Schritt schwierig. Die Kennenlernphase, das, was sich am meisten bewährt, ist ein regelmäßiges Kursangebot, beispielsweise Alpha-Kurs oder etwas Ähnliches. Und zwar in allen oder in der Großzahl der missionsfreundlichen Gemeinden, die ich kenne, ist das nicht eine einmalige Sache, sondern der Wert darin ist an der Beständigkeit, dass es immer wieder kommt. Jedes Frühjahr gibt es einen Entdeckerkurs. Jedes Frühjahr gibt es einen Alpha-Kurs. Man macht das mit Treue und Selbstverständlichkeit. Das gehört immer dazu. So hat man das Schwungrad sozusagen immer, immer mit drin. Regelmäßige Entdeckerkurse. Die Entscheidungsphase, ein regelmäßiger Ruf zum Glauben. Manchmal ist das in den Entdeckerkursen gar nicht so einfach. Und das ist auch gut nachvollziehbar. In Entdeckerkursen, die sind auch oft auf Soziale angelegt. Man isst zusammen, man diskutiert zusammen. Und dann jemanden zu challengen, willst du jetzt wirklich in den Bund mit Gott treten, ist da manchmal gar nicht so einfach. Und wie gestaltet man es? Und deshalb muss man sich überlegen, wie bringen wir das zusammen? Taufgottesdienste sind eine gute Möglichkeit. In meiner letzten pastoralen Phase haben wir das so gemacht. Wir haben nach jedem Entdeckerkurs einen Tauf, also relativ bald danach einen Taufgottesdienst gemacht. Und gegen Ende jedes Entdeckerkurs haben wir, und das auch offen kommuniziert, mit jeder Person einzeln ein Gespräch geführt, wie die Person zu Jesus steht, ob sie in den Bund mit Jesus treten möchte. Und wer das wollte, der wurde getauft. Das war die Umkehr. Das war faktisch ein Zusammenfall von Entscheidung, ich gehe all in. Und wenn ich die Menschen von dieser Zeit treffe und die heute fragen würde, wann hast du dich bekehrt, dann nennen sie nicht das Datum des Glaubenskurses, sondern ihren Taufdatum, sozusagen ihr Ehedatum mit Jesus. Das kann ihnen niemand rauben. Das ist eindeutig. Das geschah am Leib, am Körper, mit Wasser. Das ist eine eindeutige Handlung. Da kannst du sagen, bist du getauft oder nicht? Ja, ich weiß, wir haben noch die Schwierigkeiten da irgendwie mit Säuglingstaufe und so, diesen Themen. Das haben wir dann so gemacht. Menschen, die als Säugling getauft wurden, bei denen haben wir gesagt, jetzt ist ja zur Entfaltung gekommen, was in der Säuglingstaufe in dich hineingelegt wurde. Und dann haben sie im Taufgottesdienst ihr Glaubenszeugnis gegeben und eine Taufbestätigung empfangen in Form eines Segens mit Wasser. So gewissermaßen, eine Tauferinnerung, eine Taufbestätigung, ohne das so zu machen, das war sehr, sehr schön. Man kann das, ich weiß, das sind konfessionell schwierige Fragen, das ist nicht das Thema von heute, man kann das unterschiedlich klären, aber die Logik ist, das hat genau mit der gleichen Logik zu tun, dass Dinge, die für unser Leben wichtig sind, müssen an unserem Leib und Körper geschehen. Und die Taufe ist ein Akt, der an unserem Leib und Körper geschieht. Und wenn wir die Umkehrerfahrung nur nach innen verlagern, weißt du, da drin, tief drinnen, dann fehlt der leibhafte Bezug. Und dann ist auch der Zweifel nahe, war das da tief drinnen richtig? Es wäre genauso, wie wenn ich die Ehe nur da tief drin verlagern würde. Dann wäre ich auch unsicher, wann bin ich dann genau verheiratet? Und bei der Ehe ist es hilfreich zu wissen, ja, ich bin. Zack, bumm. Es hat stattgefunden. Und genauso gilt es mit der Taufe. Und so hatten wir diesen Rhythmus gewissermaßen Entdeckerkurs. Wir hatten da eine niederschwellige Form von Evangelisation. Das heißt, wir haben in der Woche vor Ostern eingeladen zu einer Osterwoche, die war mit Kunst und Kultur gestaltet, mit guter Musik, Kunstausstellung, kurzen Impulsen, ohne Aufruf zum Glauben. So eine Einladung zum Glaubenskurs, also in die Richtung, wenn dich dieser Jesus, von dem wir gesprochen haben, fasziniert, geben wir dir die Chance, ihn besser kennenzulernen. Nach Ostern startet ein Entdeckerkurs, ein Glaubenskurs, da kannst du Jesus besser kennenlernen. Das war unser Aufruf. Und dann sind die in den Glaubenskurs gekommen, hatten dann das Gespräch, ob sie sich auf diesen Jesus einlassen wollen, den sie nun besser kennengelernt haben. Und dann war Taufgottesdienst. Also so haben wir das gemacht. Und wir haben aus dem Moment der Evangelisationsabendruf zur Umkehr, du musst dich jetzt bekehren, einen Prozess, einen Weg gemacht. Und das war einer, ich habe nichts gegen den Moment, auch der ist immer noch gut und den braucht es und es ist gut, dass es den auch immer wieder gibt, aber für viele Menschen, die weiter weg sind, braucht es eine längere Anfahrtsstrecke und deshalb haben wir gute Erfahrungen auch gemacht mit diesem wegorientierten, prozessorientierten Evangelisieren. Und dann braucht es so etwas wie missionale Jüngerschaftsprozesse, über die spreche ich gleich noch etwas ausführlicher. Das Ganze ist begleitet von einer gastfreundlichen Gemeindekultur und gästesensiblen Gottesdiensten. Gästesensible Gottesdienste sind gewissermaßen ein kondensierter Punkt von diesem ganzen Prozess. Gästesensible Gottesdienste bedeutet nicht, dass man sich an den Gästen ausrichtet, sondern man richtet sich auf Gott aus, mit ganzer Freude, mit vollem Elan, das darf glänzen, das darf freudig sein, das darf stark sein, das darf fromme Sprache haben, das ist voll gesättigt mit biblischer Sprache, aber wir sind freundlich und offen für Gäste, die kommen. Gästesensible Gottesdienste und gastfreundliche Gemeindekultur, das steht Gastfreundschaft im Mittelpunkt. Darüber werde ich jetzt heute nicht viel sprechen können. Wenn Sie das interessiert, ich hatte vor wenigen Wochen ein Webseminar vom FEG Evangelisationsteam zum Thema gastfreundliche Gemeindekultur als Schlüssel für Mission. Sie finden das unter dieser Homepage evangelisation.feg.de/mediathek. Und da finden Sie einen etwas ausführlicheren Beitrag über Gastfreundschaft. Vielleicht nur so viel zum Thema, damit uns gleich klar ist, was der Trick ist oder was der Witz ist an Gastfreundschaft. Gastfreundschaft auf Griechisch heißt Philo Xenia. Philo ist die Liebe, das kennen wir. Und Xenos kennen wir von Xenophobie. Xenophobie. Phobie ist die Furcht vor dem Fremden. Xenophobie heißt Furcht vor dem Fremden. Philo Xenia heißt also die Liebe zum Fremden. Gastfreundschaft ist gerade nicht einfach die Liebe zu dem, den ich schon kenne, der mir schon vertraut ist. Ist nicht einfach die Liebe zu den Verwandten, die ich eh schon kenne. Ist nicht einfach die Liebe zu den Gemeindegeschwistern, die schon da sind. Ist nicht einfach die Tischgemeinschaft mit den Menschen, mit denen ich sowieso zusammen bin, sondern die Liebe zum Fremden. Das hat uns Jesus vorgemacht. Er ist sozusagen der Experte im Thema Gastfreundschaft, weil er zu uns gekommen ist und uns sozusagen zur Gemeinschaft mit ihm eingeladen haben, als wir noch fremd waren dem Evangelium und uns hereingeholt hat. Ich mache an dieser Stelle, das lassen wir jetzt zeitlich weg, gelegentlich eine Umfrage, wen lade ich zum Essen ein, wen habe ich in den letzten 3 Monaten zum Essen eingeladen und von wem wurde ich eingeladen? Und an den meisten Orten wird deutlich, man wird ja von den Menschen eingeladen und lädt Menschen ein, die einem sehr nahe stehen. Aber das machen fast alle. Das heißt, im Grundsatz sind wir alle gastfreundschaftsfähig. Wir wissen, wie es geht, zusammen zu essen. Das ist nicht so schwer, zusammen zu essen. Und jetzt nutzen wir dieses Wissen und öffnen unseren Tisch. Nicht nur für die Menschen, die in der gleichen Bubble sind wie wir, sondern für die Fremden. Das ist im Prinzip der ganze Witz der Gastfreundschaft. Gott hat es uns vorgelebt, wir ahmen es nach. Das heißt gastfreundliche Gemeindekultur, mehr dazu in diesem Vortrag. Jetzt aber noch einige Aspekte zum zweiten Teil, missionale Jüngerschaft. Also wir haben angeschaut, prozessorientiert evangelisieren, das ist jetzt mehr auf der Ebene der Gemeinde. Das ist auch ein Tool für Gemeindeleitungen, um zu überlegen, wie müssen wir unser Gemeindeprogramm anpassen. Da kann es vielleicht gelegentlich sein, dass man an einem Ort Angebote streichen muss, damit man es an einem anderen Ort aufbauen kann, weil man zu einseitig unterwegs ist. Das wäre bei prozessorientierter Evangelisation bedeutsam. Bei missionaler Jüngerschaft geht es jetzt mehr um unser eigenes Leben, wie wir einander individuell auch helfen können, einen missionalen Lebensstil zu pflegen. In unserem Buch nennen wir 5 Kompetenzbereiche: geistliche Kompetenz, kulturelle Kompetenz, Selbstkompetenz, soziale Kompetenz und kommunikative Kompetenz. Und ich möchte es heute so machen, dass ich zu jedem Punkt eine Konkretion gebe, wie wir das fördern können. Geistliche Kompetenz. Wie können wir das fördern? Es gibt ganz viele Wege, ich nehme immer nur eine Konkretion raus. Meine Konkretion heißt, sage ich gleich, Jakobus 3, 8 bis 10. Die Zunge kann kein Mensch zähmen, das aufrührerische Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater. Loben, bene dicere auf Lateinisch. Bénir en français, bless in English. Loben, bene dicere, Gutes sagen. Bene, gut, kennen wir, oder? Dicere sagen, Gutes sagen. Mit ihr loben wir Gott. Wir sagen Gutes zu Gott. Und mit ihr fluchen wir den Menschen. Male dicere, Böses sagen, Schlechtes sagen. Die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, meine Brüder und Schwestern. Wie soll es denn sein? Und die Logik, die ist ja ganz einfach. Wenn man zu Gott Benedizere macht, sollen wir auch den Menschen Benedizere. Sollen wir auch zu Menschen Gutes sagen. In der deutschen Sprache sagen wir dem segnen. Es ist das gleiche Wort für loben und segnen. Auf Englisch wissen wir es. Bless God and bless your neighbor. En français, bénir soit Dieu. Und es könnte auch zum Mitmenschen gerichtet sein. Wenn also Gutes sagen an Gott gerichtet ist, ist das Lob. Wenn es an die Mitmenschen gerichtet ist, ist es Segen. Und die Logik von Jakobus ist, wenn wir schon mit der Zunge Gott loben, dann sollten wir also auch mit der Zunge den Mitmenschen segnen. Das Gotteslob ist ein Zungentraining für Segnen. Das gottesdienstliche Gotteslob, wenn wir hier gemeinsam singen und unsere Zunge trainieren, gewissermaßen Gott zu loben, Gott Gutes zu sagen, dann sollte dieses Zungentraining einmünden darin, dass wir Gutes sagen zu unseren Mitmenschen. Und achtet auf die Begründung, die Jakobus gibt. Weil die Mitmenschen als Gottes Ebenbild geschaffen sind. Das kennen wir ja jetzt schon bereits, weil sie dazu bestimmt sind. Und jetzt sagen wir ihnen Gutes zu. Das ist unsere Aufgabe. Segnend den Mitmenschen begegnen. Das wäre also geistliche Kompetenz. Ich betrachte meinen Mitmenschen als Ebenbild Gottes. Und so wie ich Gott lobe im Gottesdienst, so segne ich meinen Mitmenschen im Alltag, weil wir ja im Mitmenschen Gott begegnet. Wenn der Mensch nämlich nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, dann geht es ja nicht, dass ich zum Ebenbild Gottes etwas Böses sage und zu Gott etwas Gutes. Weil wenn ich zum Ebenbild Gottes etwas Böses sage, dann würde ich indirekt zu Gott etwas Böses sagen und sagen, Gott, du hattest eine schlechte Idee mit diesem Mitmenschen. Das wäre Fluchen. Und jetzt werden wir gerufen, Mitmenschen zu segnen. Das ist also mal eine ganz einfache Haltung und die wird ja dann ganz aktuell im Alltag. Wir sind in den Ferien, im Urlaub, wir borgen uns ein Auto, also ein Leihwagen, wir mieten einen Leihwagen, die Abrechnung gestaltet sich schwierig, die sind gar nicht zufrieden, es kostet mehr als erwartet, der Ärger kommt hoch. Und plötzlich, diese Verleihpersonen sind ja nur Menschen. Was ist uns jetzt wichtiger? Dass wir ihnen als Menschen begegnen oder dass wir 100 Euro sparen. Und ich beginne sie innerlich zu segnen. Ich schenke ihr noch mehr. Wir verabschieden uns und bleiben Freunde. Und es beginnt ganz einfach mit der inneren Einstellung, das ist nicht eine Verkäuferin, die mich übers Ohr hauen will, sondern es ist ein Mitmensch, von Gott geliebt. Wie kann ich diese Person jetzt segnen? Das wäre das Erste. Gott loben, Mitmenschen segnen, geistliche Kompetenz. Zur kulturellen Kompetenz. Da gibt es verschiedene Varianten. Ich zeige eine. Man könnte sich mal mit der Demografie des Ortes auseinandersetzen, wo man wohnt. Also wie setzt sich die Bevölkerung zusammen? Wie viele Menschen wohnen da? Wie alt sind diese Menschen? Was für eine Religionszugehörigkeit haben sie? Ich habe das jetzt nur ganz, ganz, ganz exemplarisch für heute gemacht, für Karlsbad. Farbig ist die Alterspyramide für Karlsbad. Die gestrichelten Linien sind die Vergleichswerte von Karlsruhe, der Stadt. Also, im Vergleich zu Karlsruhe ist Karlsbad überaltert. Karlsruhe hat viel mehr Menschen, man sieht das da an den gestrichelten Linien, besonders mehr junge Männer, im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, während Karlsbad eine deutlich ältere Bevölkerung hat als die Stadt. Was bedeutet das für das Gemeindeleben? Müssen wir uns fragen, wie machen wir eigentlich Silberevangelisation? Das heißt Evangelisation der grauhaarigen Menschen, oder? Silberevangelisation. Wie sieht das eigentlich aus? Und vielleicht die Wege des Evangelisierens, die wir bisher gemacht haben, die waren eher nicht auf Silber ausgerichtet. Und vielleicht sollten wir neue Silberwege finden des Evangelisierens. Das wäre vielleicht für Karlsbad sehr angebracht. Das wäre nur eine ganz kleine Erkenntnis, die man ganz einfach gewinnen kann durch kulturelle Kompetenz. Hinschauen, wo leben wir, wie sieht die Bevölkerung aus. Nur es gibt übrigens fast über jede Ortschaft unzählige statistische Daten, die im Internet zur Verfügung stehen. Man muss sich nur mal die Mühe machen. Also in jeder Gemeindeleitung wäre es ein kleines, mal jemandem den Auftrag zu erstellen, du erstell mal für uns für die nächste Gemeindeleitungssitzung ein demografisches Profil vom Wohnort, wo wir leben. Kulturelle Kompetenz. Drittens, Selbstkompetenz. Selbstkompetenz bedeutet, dass man sich selber kennt, die eigenen Stärken, Schwächen, Gaben und Grenzen. Ich möchte da ein Tool vorstellen, das ich als sehr hilfreich erlebe beim Evangelisieren, und das hat mit dem Evangelisationsstil zu tun. Es gibt manchmal ja die Vorstellung, so Bilder, die man vor sich hat beim Evangelisieren, und es gibt zwei Hauptbilder, die einem vorschweben. Das ist sozusagen der Evangelist in der Großveranstaltung wie Billy Graham, und es ist der Straßenevangelist. Und irgendwie zwischen diesen beiden Schreckgespenstern weiß man nicht, welches von diesen Schreckgespenstern man lieber nicht sein möchte. Und beide findet man eigentlich übel. Also einfach, oder sagt, das kann ich nicht. Ich kann weder so vor Leute hinstehen wie Billy Graham, und ich kann auch nicht auf die Straße gehen und da Straße evangelisieren. Und jetzt die gute Nachricht, das sind nur zwei Möglichkeiten, wie das Evangelium zu den Menschen kommt. Gott kennt ganz viele unterschiedliche Wege. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Stile, wie Menschen das Evangelium zu ihren Mitmenschen bringen können. Und es gibt eine mögliche Unterscheidung, und das ist der Stiltest, der jetzt in dieser Variante mit 7 Varianten arbeitet, einem zeugnishaften Stil, also ich kann gut erzählen, was ich selber mit Gott erlebt habe. Das ist zeugnishaft. Einen einladenden Stil, es fällt mir nicht schwer, Menschen an Veranstaltungen mitzunehmen. Das fällt mir einfach, ich kann gut Menschen einladen und mitnehmen. Ein intellektueller Stil, ich kann gut über den Glauben Auskunft geben und ihn verteidigen. Ein dienender Stil, ich kann gut einen Support geben für andere Menschen, ich kann gut meinen Mitmenschen dienen. Ein direkter Stil, es fällt mir nicht schwer, Leute auch mal zu provozieren und herauszufordern, einen Ruf zum Glauben zu geben. einen beziehungsorientierten Stil. Es fällt mir nicht schwer, mit Menschen Kontakt zu haben, auch mit Menschen, die ganz anders ticken als ich. Ich habe überhaupt keine Xenophobie. Es fällt mir nicht schwer, mit Fremden Kontakt zu knüpfen. Einen betenden Stil. Ich habe eine große Leidenschaft für Gott und ich kann gut Mitmenschen vor Gott bringen. Ich kann mich gut investieren in diese Bereiche. Und dieser Stiltest, den kann man machen und kriegt dann ein Spinnennetz, das zeigt, wie ausgeprägt die eigene Kurve ist. Und ich zeige euch das Spinnennetz von mir und meiner Frau. Ihr könnt raten, was von wem ist. Hä? Wie kommt ihr auf diese Idee? Ja, also das ist meiner. Ich habe irgendwie einen ausgeprägten intellektuellen Stil. Und dort, wo ich am schwächsten bin, nämlich einladend, ist meine Frau am stärksten. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal jemanden in einen Gottesdienst oder einen christlichen Anlass eingeladen habe. Das mache ich nicht. Vielleicht aus Bequemlichkeit. Und da braucht so, genau. Meine Frau macht das andauernd. Sie macht das super. Ihr seht auch, dass meine Frau sozusagen der ausgewogene Pol ist. Und ich etwas der einseitige Pol. Wir ergänzen uns gut. Ich habe das schon mit mehreren Gemeindeleitungen gemacht. In den meisten Gemeindeleitungen waren selbst in einer kleinen Gemeindeleitung mit 5 Personen die Stile sehr unterschiedlich. Ich finde das enorm ermutigend. Gott schenkt uns verschiedene Begabungen. Evangelisieren bedeutet nicht, dass du ein Straßenevangelist sein musst und du musst direkt sein, obwohl du es nicht bist. Sondern Evangelisieren bedeutet, dass du mit deiner Persönlichkeit und mit dem, was Gott dir gegeben hast, dich einsetzt für das Evangelisieren. Jetzt kann man manche Dinge verbinden. Wenn ich jetzt eine Gemeinde habe und ich stelle fest, da hat es gute Angebote für niederschwellige Kontakte und für Kennenlernen, aber das zum Glauben rufen fällt schwer, dann würde ich in der Gemeinde Umschau halten nach den direkten Typen. Und ich würde die mit einbeziehen und sagen, wie kann es gelingen? Oder umgekehrt, eine Gemeinde ist stark im direkten Evangelisieren, aber schwach in niederschwelligen Kontaktflächen, dann würde ich Personen, die besonders beziehungsorientiert sind, in der Gemeinde mit einbeziehen und sagen, was könnten wir tun, um niederschwellige Beziehungen zu ermöglichen. Das wäre also eine Möglichkeit, wie man auf ganz einfache Weise die Vielfalt der Gaben und Personen, die Gott der Gemeinde geschenkt hat, in den Dienst der Evangelisation stellen kann. Ich finde es sehr befreiend und entlastend. Man muss nicht alles selber können, man kann sich ergänzen lassen. Das ist also eine wirklich, wie alle Tests, man muss mit den Ergebnissen vorsichtig sein. Es geht gar nicht um das Ergebnis, sondern um die Gespräche, die daraus entstehen. Und um das Reflektieren der eigenen Tätigkeit und um das, was dann nachher entsteht. Aber ich halte es für wirklich ein hilfreiches Tool. Es lässt sich beispielsweise hervorragend einsetzen, wenn eine Gemeinde jetzt beispielsweise einen Seminartag zum Thema Evangelisation macht. Jede Person aus der Gemeinde macht diesen Test. Man kommt mit den Ergebnissen an diesen Tag, man spricht über die verschiedenen Stile, wie sie sich einsetzen können. Es gibt eine Gruppenzeit, in der sich diejenigen zusammensetzen, die einen ähnlichen Stil haben, um sich zu überlegen, was könnte unser Beitrag sein im Gemeinderepertoire, wie können wir der Gemeinde dienen im Blick aufs Evangelisieren. Also ein ganz konkretes Tool. Viertens, soziale Kompetenz. Das bedeutet die Liebe zum Mitmenschen. Zunächst beginnt das wieder, also ganz einfach, bei einer Nichtverzweckung der Person. Ich glaube, das ist eine der größten Gefahren bei allem, was wir hier sagen, dass wir dann dennoch unser Gegenüber gewissermaßen verzwecken und sagen, du bist ein Missionsobjekt, und dann behandeln wir jemanden, wie wenn ich Versicherungsvertreter mache und bei dir einen Besuch mache an der Türe und freundlich tue, aber ich gar nicht an dir interessiert bin, sondern nur an deiner Unterschrift. Evangelisieren heißt immer an der Person interessiert sein, ganz unabhängig, wie der weitere Weg der Person aussieht, weil jeder Mensch würdig ist. Jeder Mensch ist würdig, Liebe zu empfangen. Jeder Mensch ist würdig, dass er Ansehen empfängt, dass er angesehen wird. Ganz unabhängig davon, ob dieser Mensch dann einen Schritt Richtung Glauben tut oder nicht. Wir sind also nicht gastfreundlich, damit Menschen sich bekehren, sondern wir sind gastfreundlich, weil wir Menschen lieben, weil es von Gott geliebte Menschen sind. Wir pflegen nicht Freundschaften mit Menschen, die noch nicht glauben, damit sie dann endlich mal glauben. Vielleicht entsteht das, wunderbar. Sondern wir pflegen Kontakte mit Menschen, die noch nicht glauben, weil sie unsere geliebten Mitmenschen sind. Das bedeutet, unverzweckte Sozialkontakte zu haben. Und ja, wir wissen es, unsere Motive sind oft vermischt, das ist ganz normal, aber dennoch versuchen wir immer wieder den Mensch zu sehen und dass es nicht um unseren Erfolg geht oder dass ich was von diesem Menschen erhalte, sondern den Menschen zu sehen als Ebenbild Gottes mit in voller Würde und in dem, was er gegeben hat. Auch hier eine ganz einfache Übung. Wie könnten wir mit das tun? Und eine der Varianten ist, dass ich mir überlegen kann, welche Gaben hat Gott mir gegeben und wer sind meine Mitmenschen. Und das Ziel wäre, wie kommen Gaben und Mitmenschen zusammen? Wie kann ich mit meinen Gaben meinen Mitmenschen dienen? Im Zuge der Gemeindeaufbautheorien haben wir sehr viel gelernt über gabenorientierten Gemeindeaufbau. Und ich halte das wichtig, dass wir unsere Gaben einsetzen für den Aufbau der Gemeinde. Ich würde genauso plädieren für gabenorientierte Mission. Gott hat uns unsere Gaben nicht nur gegeben für uns und für die Kirche, sondern unsere Gaben sind ein Segen für die Welt. Ich müsste also die Frage beantworten können, wie profitiert mein Umfeld davon, dass Gott mir diese oder jene Gabe gegeben hat? Was für ein Segen erhalten meine Mitmenschen durch die Gaben, die Gott mir gegeben hat? Nicht nur, was für ein Segen erhält die Gemeinde, sondern was für ein Segen erhalten meine Mitmenschen? Vielleicht fragst du dich, was sind meine Gaben? Ich gebe dir drei Fragen mit denen man das, finde ich, recht einfach, rudimentär herausfinden kann. Was macht mir Freude? Was gibt mir Energie? Und was erzielt Wirkung? Was macht mir Freude? Also in der Regel macht einem das Freude, was man auch gut kann. Und was man nicht kann, macht einem nicht besonders Freude. Also was macht dir Freude? Woran hast du Freude? Was gibt dir Energie? Es gibt ja Aufgaben, die kann man tun, aber die rauben einem Energie und andere, die geben einem Energie. Beispielsweise meine Frau, die Heimseelsorgerin ist. Ihr gibt es Energie, wenn sie diese sterbenden Menschen besucht. Und sie kommt beglückt nach Hause. Wenn ich das Gleiche tun müsste, würde es mir ganz viel Energie rauben. Ich habe diese Gabe nicht. Meine Frau hat sie. Also es ist gut, dass sie das macht, was sie tut. Und es ist gut, dass ich das mache, was ich tue. Ein Tag wie heute gibt mir sehr viel Energie. Deshalb mache ich es. Was erzielt Wirkung? Und das ist jetzt die tricky Frage, nicht nur was denke ich, sondern was denken andere. Es hilft also nichts, wenn ich denke, ich bin ein guter Lehrer, aber niemand will sich von mir belehren lassen. Oder ich bin eine gute Seelsorgerin, aber niemand vertraut sich mir an. Das ist ja eine Selbsttäuschung und wir haben auch viele Selbsttäuschungen. Deshalb ist diese dritte Frage auch wichtig, wo zeigt sich Frucht? Wo zeigt sich Wirkung? Wo zeigt sich, dass Gott Spuren in meinem Leben hinterlässt, dass etwas geschieht, dass es eine Resonanz erzeugt, dass es sozusagen etwas in Schwingung versetzt wird durch das, was ich tue? Das sind also drei so Prüffragen mit der Frage, wo könnten meine Gaben liegen? Und dann, wer sind meine Mitmenschen, wer sind meine Nächsten? Und die einfache Frage, wie kann ich mit meinen Gaben meinen Mitmenschen dienen? Ich denke an ein Beispiel eines Mannes, der in der Nähe wohnt, der hat Freude an Wein, also nicht zu viel Wein, sondern an gutem Wein. Das gibt ihm auch Energie und jetzt hat er gesagt, wer sind meine Mitmenschen, das sind meine Nachbarn und einmal im Monat lädt er ein, Freitagabend Wine and Dine. Und es geht so, er kocht, und zwar das Menü wird nach dem Wein ausgewählt, nicht der Wein nach dem Menü. Er bestimmt zuerst den Wein und dann schaut er, was könnte ich dazu kochen. Und dann kommen die Nachbarn dazu und dann gibt es offene Gespräche über Gott und die Welt und jetzt hat sich daraus ein Hauskreis gebildet. Er hat nichts anderes gemacht, als dass er seine Gaben und seine Mitmenschen zusammengebracht hat. Letzter Bereich, kommunikative Kompetenz, lernen, offen über den Glauben zu sprechen. Auch hier kann ich nicht weiter darauf eingehen. Ich mache aber eine Folie mit einigen Büchern, die uns dazu helfen können. Da gibt es wirklich sehr viele Hilfsmittel im intellektuellen Bereich, die uns helfen, wie wir über den Glauben sprechen können. Und ich lasse es dabei bleiben. Vielleicht mache ich nur ein Beispiel, nämlich sprechen über Sünde. Und das mache ich gewissermaßen als Abschlussbeispiel dieser Beschreibung. Wie könnte ich beschreiben, was Sünde eigentlich ist? Es gibt eine Beschreibung aus der Kirchengeschichte, die ich hervorragend treffend finde. Sie stammt von Augustinus und ist von Luther aufgenommen. Sünde ist der in sich verkrümmte Mensch. Das ist ja eine unheimliche Vorstellung. Jetzt muss ich etwas lauter sprechen ohne Mikrofon. Der in sich selbst verkrümmte Mensch ist beziehungsunfähig. Er kann ja niemanden anschauen. Er schaut nur sich selbst an. Der in sich selbst verkrümmte Mensch lebt mit sich allein. Der in sich selbst verkrümmte Mensch ist nicht fähig, etwas wiederzuspiegeln, was geschieht. Er bleibt mit sich allein. Das ist eine wunderbare Beschreibung. Das ist eine ganz wunderbare Beschreibung von Sünde.
Das ist eine ganz wunderbare Beschreibung von Sünde. Ich bleibe mit mir allein. Das hat also noch gar nichts zu tun mit irgendwelchen moralischen Vergehen. Es hat mit einer Lebenshaltung zu tun. Und Erlösung bedeutet, ich werde aus der Selbstverkrümmung aufgerichtet. Und aufgerichtet heißt, ich kann mein Antlitz wieder erheben, dass ich jemanden anschauen kann. Ich werde wieder beziehungsfähig. Ich werde beziehungsfähig zu Gott hin und zum Mitmenschen hin. Und plötzlich merke ich, Sünde hat viel mehr mit Beziehung als mit Moral zu tun. Sünde hat mit Liebe zu tun. Das ist sozusagen, ich liebe nur noch mich selbst. Ich sauge mich selbst leer. Man könnte übertrieben sagen, die Hölle ist dann der ewige Zustand des in sich selbst Verkrümmtseins. Das muss hässlich sein. Wenn man nur noch mit sich selbst allein ist. Also so ähnlich, finde ich, könnte man über Sünde und Erlösung sprechen. Und dann kommt Gott und richtet mich auf und reißt mich heraus aus meiner Selbstverkrümmung und bildet mir ein neues Gegenüber. Und plötzlich kann ich mein Angesicht erheben. Und ihr seht die ganze Logik mit Glanz und all dem, was damit zusammenhängt. Deshalb sagen wir auch Antlitz, das ist das, was entgegenleuchtet. Das Antlitz eines Menschen, das, was mir leuchtend entgegenkommt. Und ich werde wieder beziehungsfähig. Und deshalb verstehen wir, weshalb Jesus die Liebe als die Summe der Gebote darstellt. Und man könnte umgekehrt sagen, dass die Lieblosigkeit die Sünde par excellence ist. So wie die Liebe, in der Liebe der Wille Gottes zur Erfüllung kommt, so kommt er in der Lieblosigkeit gerade nicht zur Erfüllung. Und die Lieblosigkeit verdunkelt es dann und dann glänzt es nicht. Das wäre also ein kleines Beispiel, wie man versuchen kann, zu beginnen, über geistliche Themen zu reden. Damit haben wir unsere Tour abgeschlossen. Wir haben über das Feuer gesprochen, die Leidenschaft, die Freude an Gott, eine große Vision, eine Welt voller Glanz. Wir haben über die Winterlandschaft gesprochen, das sich einstellen auf die schnellst wachsende Gruppe unserer Bevölkerung, die unerreichte Gruppe der Religionslosen. Und wir haben über die offenen Türen gesprochen, über die missionalen Jüngerschaftsprozesse und das prozessorientierte Evangelisieren, das uns hilft, hinauszugehen zu unseren Mitmenschen und sie mit auf den Weg des Glaubens zu nehmen, sie gewissermaßen zu begleiten auf dem Weg zum Glauben hin. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Tages. Wir haben noch einige Minuten und ich schaue noch in die Fragen rein und nehme vielleicht das eine oder andere noch auf.
Hast du zwei Gedanken, wie wir neben Gott Leute aus den frischen Bundesländern Ü60 erreichen, die über Jahrzehnte zufrieden und ohne Jesus-Glauben leben? Das ist wirklich eine ganz schwierige Sache. Ich finde hier sehr, sehr erfrischend die Ansätze von Alexander Gart. Untergehen oder umkehren heißt, glaube ich, sein Buch, das er geschrieben hat, ein Berliner Pfarrer, der sehr oft mit solchen Menschen gearbeitet hat. Ich könnte also viel von ihm lernen. Und er sagt, es ist eine Kombination von einer ganz, ganz starken Jesus-Fokussierung, einer Hochachtung vor Jesus, also einer hohen Christologie, Jesus Christus als Gott und Mensch verehren über alles und einer ganz großen Offenheit auch für neue Wege des Glaubens. Also wenn das zusammenkommt, sozusagen eine erzkonservativ-traditionelle Christologie und eine ganz neue Frische im Weg, wie man auch Evangelium leben und dem Evangelium gestalt werden kann, er würde das als die beiden Eckpfeiler nennen und die würde ich jetzt, da schließe ich mich ganz ihnen an. Er hat da mehr Erfahrung in diesem Bereich. Wie passen Individualismus und Suche nach allgemeinen Werten und Interesse an Bibel zusammen? Also zunächst gibt es eine Schnittstelle, nämlich die der Individualität. Individualität ist ein Geschenk Gottes. Ohne den christlichen Glauben gäbe es heute keinen Individualismus. Wären wir immer noch in kollektiven Kulturen. Die Tatsache, dass der einzelne Mensch Würde hat, dass du unverwechselbar bist, dass du von Gott mit Namen gerufen bist, das ist ein christliches Moment. Ich würde also positiv ansetzen bei der Individualität des Menschen. Das ist etwas Gottgegebenes und Gottgewolltes. Individualismus ist eine Überspitzung der Individualität, ist der Verlust der Sozialität. Ist, dass ich nur noch auf das eigene schaue und nicht mehr auf das Gemeinsame. Dass ich nur noch das Ich habe und nicht mehr das Wir. Ich würde also beim Ich anknüpfen, das ist gut in unserer Kultur, aber das Wir dann mit einbringen. Und wir spüren es, das hat damit zu tun, mit der Sehnsucht nach Beziehung, mit der Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Das wären zwei typische Sehnsüchte, die nur im Wir gehen. Gerechtigkeit kann nie nur eine individuelle Geschichte sein, ist immer eine gemeinsame Geschichte und Beziehung auch. Ich halte das jetzt ziemlich kurz. Steigt die Gefahr der christlichen Selbstsäkularisierung, wenn wir uns der säkularen Welt zuwenden, um diese zu erreichen? Ja, selbstverständlich. Da kann man Angst haben und die Türen schließen. Meine Antwort ist, Türen auf und dafür mehr einfeuern. Dann muss man keine Angst haben. Also wer einen klaren inneren Kompass hat, ein klarer innerer Kompass, wer Jesus Christus ist, wer Gott ist, der muss überhaupt keine Angst haben, sich zu öffnen für säkulare Menschen. Nur wenn wir diesen klaren inneren Kompass verlieren, droht die Selbstsäkularisierung. Deshalb müssen wir uns helfen, dass wir diesen klaren inneren Kompass haben und gleichzeitig gewissermaßen nicht in verkrusteten Strukturen stecken bleiben, sondern auch fähig sind, sozusagen uns durch den Heiligen Geist bewegen zu lassen. Wie ist der potenzielle Dauer? Das haben wir schon beantwortet. Inwiefern ist Schönheit ein Potenzial, welches zu Jesus hinführt? Das ist eine ganz, ganz tolle Frage, weil Jesus Christus selber beides in sich vereint. Also sozusagen die komplette Schönheit, man denkt an den Berg der Verklärung, an den verklärten Jesus, schönster Herr Jesu, wie wir singen, und an die Gestalt am Kreuz, die gar keine Schönheit mehr hatte. Das heißt, Jesus vereint beides. Er erniedrigt sich zum Abschaum, sozusagen zum komplett Unansehnlichen. Schönheit verweist auf Gott, weil Schönheit unnötig ist. Tja, es ist unnötig. Schönheit ist sozusagen ein Bonus und das verweist auf Gott. Weshalb brauchen wir Schönheit? Weshalb können wir nicht einfach alle uns hässlich kleiden und hässlich frisieren? Weil wir ein Gespür haben, dass wir mehr sind als nur unsere Funktion. Und es geschieht immer in den Kulturen, in denen man Menschen entwürdigt, hat man ihnen die Schönheit weggenommen. Man sieht das in den Sklavenkulturen, dass man ihnen die Kleider weggenommen hat, den Schmuck weggenommen hat, die Frisuren weggenommen hat, alles zusammen, sozusagen sie entschönt hat, um ihnen so die Würde zu rauben. Und deshalb gehört gewissermaßen zur Würdigung, ja geschoren, zur Würdigung des Menschseins das Schöne. Und das Schöne zeigt eben, dass es mehr gibt als eine materialistische und verzweckte Welt. Ich glaube, damit schließen wir den Bogen der Fragestellungen